Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über den Roman Im Schlaraffenland von Heinrich Mann. Er trägt den Untertitel Ein Roman unter feinen Leuten, ist bei Fischer erschienen im Jahr 1900 und wir beschäftigen uns damit zum ersten Mal mit Heinrich Mann. Mit Thomas Mann haben wir es ja schon häufiger zu tun gehabt. Wir sprachen über königliche Hoheit und die Buddenbrooks. Jetzt also der Bruder, der sich auch immer mit Ökonomie beschäftigt hat, der von einer kapitalismuskritischen Position aus schreibt, wenngleich wir uns natürlich noch einige Gedanken machen müssen, wie sieht eigentlich dieser Antikapitalismus aus? Vielleicht erstmal ein paar Worte zu Heinrich Mann. Er ist 1871 in Lübeck geboren. Er ist ein Literat, der sich versucht und nicht so recht zufrieden ist mit seinen ersten Gehversuchen. Ja, man kann sagen, sein dann 1900 erschienener Roman Im Schlaraffenland ist für ihn der wirkliche Eintritt in die Literatur. Vorher meinte er, habe er nur herumprobiert. Und dann wird er aber auch recht schnell erfolgreich. Gar nicht so sehr mit diesem Roman, der sicherlich nicht sein bekanntestes Werk ist, für uns aber, die wir ökonomisch drauf blicken, ist es von besonderer Bedeutung. Aber dann mit seiner Gesellschaftssatire Professor Unrat wird er berühmt, so berühmt dann, dass dieser Roman etwa 25 Jahre später, Ende der 20er Jahre, dann von Josef von Sternberg verfilmt wird mit Emil Jannings und Marlene Dietrich. Ein weiterer Erfolg ist Der Untertan, ein Roman, der auch wieder hochaktuell ist. Es geht um das Kaiserreich und das Duckmäusertum, um die Menschen, die alle einen autoritären Charakter haben und das Militär anhimmeln, sich ihm und anderen solcher Institutionen gern unterwerfen. Heinrich Mann ist im Gegensatz zu seinem Bruder ein Gegner des Ersten Weltkrieges. Er verkracht sich auch mit seinem Bruder darüber, dass Thomas Mann eine sehr nationalkonservative Haltung hat. Heinrich Mann sozialistisch, sozialdemokratisch, irgendwo dazwischen, hat eine andere Position. Er wird dieser Position auch die Treue halten, wird dann Anfang 1933 auch emigrieren und wird in der Zeit dann in den 30er Jahren seine Henri Quatre Romane schreiben, die ihn auch noch einmal sehr berühmt machen werden. Heinrich Mann ist sicherlich durch den noch berühmteren Bruder so ein bisschen unterbelichtet immer, aber er ist sicherlich einer der bedeutenden Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am 11. März 1950 stirbt Heinrich Mann dann in Kalifornien.
Und wir haben ja also seinen ersten Roman, der, ja, ich weiß gar nicht, ob das zu seinen Gunsten war oder nicht, der relativ zeitgleich erscheint mit dem seines jüngeren Bruders, denn auch Thomas Mann veröffentlichte 1900 dann seinen ersten Roman, Die Buddenbrooks. Und du hast das schon gesagt, er blieb dann immer ein bisschen im Schatten seines Bruders. Dieser Roman jedenfalls, der möchte entlarven. Ich glaube, das kann man gleich mal vorneweg schicken. Es ist ein Roman, der eine bestimmte Gesellschaftsschicht sich anschaut. Und zwar aus der Perspektive eines aufstrebenden jungen Mannes. Wir haben es hier zu tun mit Andreas Zumsee, der kommt aus einem Ort namens Gumplach. Davon hat noch niemand gehört. Ich weiß noch nicht mal, ob es diesen Ort überhaupt gibt oder ob sich Heinrich Mann ihn ausgedacht hat. Er klingt jedenfalls ausgedacht. Er kommt also aus Gumplach und er will ganz hoch hinaus. Er möchte Künstler werden, er möchte anerkannt werden, er möchte reich werden, er möchte zur feinen Gesellschaft dazu gehören. Und daher auch der Untertitel, es ist ein Roman unter feinen Leuten. Er schafft es auch tatsächlich in diese feine Gesellschaft. Durch etwas Duckmäusertum, dadurch, dass er weiß, wo er einen Bückling machen muss und bei wem er sich einschleimen muss, schafft er es tatsächlich, in ein reiches und anerkanntes Haus zu kommen. Ja, er schafft es nämlich, ins Haus Türkheimer zu kommen. Dort residiert quasi das große Geld. Und er schafft es, die Gattin dieses, ja, Börsenmoguls, muss man ihn wohl nennen, er schafft es, die Gattin zu seiner Geliebten zu machen, was diesen Herrn Türkheimer überhaupt nicht groß stört. Er hat seine Liebschaften, seine Frau hat ihre Liebschaften. Eigentlich wissen das alle in dieser Gesellschaft und das ist gar kein größeres Problem. Und Andreas versucht nun auf diese Art und Weise durch diese Liebschaft ganz nach oben zu kommen. Das läuft auch über lange Zeit relativ gut. Er kann dann zum Beispiel seine ersten dramatischen Versuche auf die Bühne bringen, die durchaus eine gewisse Anerkennung finden. Und dann kommt es aber, das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, weil man das sagt, so wie es kommen muss. Und diese Reichen merken dann irgendwann, wenn Andreas dann doch ein bisschen untreu wird und seine eigenen Ambitionen verfolgt, dass sie ihn doch deutlich weniger nötig haben als umgekehrt. Und dann landet er wieder auf dem harten Pflaster des normalen Lebens.
Und das bedeutet, er bekommt eine Stelle als Redakteur bei der Zeitung verschafft, wird 300 Mark verdienen und mehr dann nicht. Der große Aufstieg ist ihm nicht gelungen, aber die Türkheimers sorgen noch dafür, dass er einen solchen Posten bekommt, damit er nicht schwätzt, denn er hat natürlich gewisse Einblicke bekommen in die Welt der Reichen, in die Welt der oberen 10.000. Nun haben wir es hier in gewisser Weise mit einem Schlüsselroman zu tun, weil diese Figuren, die hier auftauchen, ein bisschen der Wirklichkeit entlehnt sind, beispielsweise gab es den Eisenbahnkönig Bethel Henry Strussberg und es gab einen Berliner Bankier namens August Sternberg. Die tauchen hier übereinander gelagert wieder auf in diesem Roman. Heinrich Mann hat sich also mit der Finanzwelt, mit der Welt der Reichen auseinandergesetzt, kannte diese Berliner Szenen ganz gut und hat uns hier eine große Persiflage geliefert. Es ist ein satirischer Roman, der zunächst einmal ja so anfängt wie ein Bildungsroman, ja. Also zunächst einmal haben wir es da mit einem jungen Mann zu tun, der nicht einfach Lehrer werden möchte in der Provinz, sondern der sich nach Höherem sehnt und eigentlich ein Schriftsteller werden will. Aber er hat zunächst nur diesen Wunsch, ein Schriftsteller zu sein und hat gar kein Werk vorzuzeigen. Und so bewegt er sich in diese Kreise hinein, geht in ein Literatencafé, geht in eine Zeitungsredaktion, lernt dort einen Schriftsteller kennen namens Köpp. Das soll in gewisser Weise so ein alter Ego von Heinrich Mann selbst sein. Und dieser Köpf und auch andere vermitteln ihn dann zur Familie Türkheimer, die die Künste und die Künstler schätzt, beziehungsweise sie als Zierde sich hält, um große Gesellschaftsempfänge zu geben. Und dort macht er einen guten Eindruck, weil er zum einen sehr schnell lernt, sich anzupassen, zum anderen aber hat er auch etwas gewisses Bodenständiges, das er dann doch ausstrahlt, beziehungsweise es ist dann sehr schnell nicht mehr klar, ob die Harmlosigkeit, die er ausstrahlt, Maskenspiel ist und das Kalkül ist eigentlich sein wahres Wesen oder ob es umgekehrt ist. Jedenfalls wird es kein Bildungsroman in dem Sinne, dass wir jetzt hier jemanden haben wie bei Wilhelm Meister, bei Goethe oder beim grünen Heinrich, dann auch noch bei Gottfried Keller, der wirklich etwas in dem Sinne lernt, sich bildet als kritisches Subjekt heraus, ja, der in voller Weise dann Mensch wird, sondern eigentlich ist es nicht ein Bildungsroman, sondern ein Anpassungsroman, würde ich sagen. Ja, er lernt die Gepflogenheiten der Reichen und der Literaten und der Journalisten zu übernehmen und eignet sich, mit Bourdieu gesprochen, dieses soziale Kapital an, das kulturelle Kapital an und eignet sich vor allem den Habitus dieser Leute an.
Ja, und ja, es ist nicht nur kein Bildungsroman, sondern eigentlich bewegt er sich ja immer weiter fort von der Bildung und von der Literatur. Ja. Das heißt, er geht eigentlich in diese Welt ein mit dem Ziel, großer Literat und Denker zu werden. Und am Ende ist es dann so, dass er gar keine Lust mehr hat auf die Literatur, auf die Kunst, dass er also so gesättigt ist von diesen Eindrücken, die er dort erfährt, dass er so korrumpiert wird vom Reichtum, ja, also dieser Begriff der Korruption, der taucht auch mehrfach einfach auf. Er wird so sehr selbst korrumpiert von diesem Reichtum, dass er sich überhaupt nicht mehr anschicken möchte, ernsthaft Romane zu schreiben. Am Ende wird diese Idee noch einmal aufgeworfen. Ja, er hatte einmal diesen Einakter geschrieben, dieses eine Drama. Das ist dann auf die Bühne gebracht worden. Da hatte er aber auch schon nicht so richtig Lust drauf. Und sobald das dann fertig ist, hat er gar keine Lust mehr, auch nur ein Wort zu Papier zu bringen und erklärt dann auch, ich fühle. Ja, er sagt quasi, ich gehöre zu den großen europäischen Intellektuellen, ich fühle, ich habe es nicht nötig, hier noch irgendetwas zu schreiben, so zu fühlen, wie ich es kann, das ist doch das einzig Wahre. Und das erzählte dann seiner Geliebten, der Frau Adelheid Türkheimer. Und und bewegt sich da quasi aus der Notwendigkeit heraus, noch irgendetwas geistig leisten zu müssen, weil er auch gemerkt hat, dass das eben gar nicht notwendig ist, dass diese Gesellschaft zwar so tut, als würde ihr die Kunst am Herzen liegen, dass sich doch aber in Wahrheit da gar keiner für interessiert. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der fast 80-minütigen Episode von Wohlstand für alle Literatur sprechen wir unter anderem über das Phänomen Sugar Daddies und Sugar Mommies. Außerdem geht es darum, ob dieser Roman antisemitische Tendenzen hat und was diese Satire von Heinrich Mann wirklich taugt. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen. Der Link steht wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.